Reklame.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Okay, ich und mein Partner, wir sind im Urlaub echt zwei verschiedene Menschen. Ich tanke Ruhe, er sammelt Erlebnisse. Auf AIDA müssen wir uns nicht entscheiden. Wir genießen Momente zusammen. Landgang, Sonnenuntergang, Dinnerdate. Und wenn einer zwischendurch Ruhe braucht und der andere noch was erleben will, ja, auch perfekt. Alles ist da. Wir bleiben nah und haben danach wieder Zeit für uns. Mehr Infos im Reisebüro oder auf aida.de.
Reklame. Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moon Talk hier bei Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von RTL. Und wir sind im Dezember angekommen. Wir nähern uns mit großen Schritten den NFL-Playoffs. Woche 13 liegt fast komplett hinter uns. Wir sprechen über den NFL-Sonntag. Und bevor wir über einzelne Spiele sprechen, ich habe gesagt, ja, Playoffs kommen immer näher. Da werden wir auch einen Blick drauf werfen. Gerade in der AFC bahnt sich da ein wirklich sehr, sehr spannender Playoff-Kampf an. Aber wir nähern uns natürlich auch der finalen Draft-Order und da kommt immer mehr Klarheit rein für das ein oder andere Teams. Also es gibt vor allem zwei Teams, da müsste schon noch einiges passieren, dass sie aus den Top 3 rausfallen, was Draft-Picks angeht. Und zwar die Panthers natürlich zum einen und New England tut alles dafür, wirklich sogar einen Top-2-Pick am Ende zu bekommen.
Ich wollte es gerade sagen, ehrlich gesagt, für mich ist diese Woche fast schon eine Vorentscheidung für die Top-2-Picks gefallen. Wer dann 1 und 2 pickt, das sehen wir noch. Aber ich meine, es gab ja sogar diesen kurzen Moment gestern, wo es so gewirkt hat, als könnte Carolina vielleicht sogar dieses Spiel gewinnen in Tampa Bay. Und dann zum Ende hin wurde es auch noch mal eng, was wahrscheinlich mehr über die Bucks als über die Panthers aussagt. Aber gut, trotzdem, wir sind halt an einem Punkt, wo es fair ist zu sagen, oder zumindest mal sehr, sehr konkret zu diskutieren, ob die Patriots nicht sogar das schlechteste Team in der NFL sind. Dieses 0-6 gegen die Chargers. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll mit diesem Spiel.
Kurzer Blick hinter die Kulissen. Es war ganz amüsant. Du hast mir irgendwann im Laufe des Spiels geschrieben. Wir diskutieren dann immer so ein bisschen im Laufe des Abends, was wir dann im Moon Talk letztendlich machen. Und dann meintest du irgendwann, ja, also wenn die Patriots das hier gegen die Chargers gewinnen sollten, dann könnte man auch darüber nachdenken. Und meine Gegenfrage war einfach nur, wie um alles in der Welt sollen die Patriots dieses Spiel gewinnen? Du hattest eine sehr gute Antwort parat, muss man dazu sagen, aber also aus eigener Kraft dieses Spiel zu gewinnen, wirkte eigentlich permanent unmöglich.
Ja, und die Patriots haben jetzt noch das Wunderbare, ich habe es ja vorhin schon kurz dir als kleinen Teaser, weil es wird unser Thursday Night Game sein diese Woche, das wunderbare Spiel gegen Mitch Trubisky und die Pittsburgh Steelers diese Woche, was sie theoretisch gewinnen könnten sogar. Ne, das würde jetzt auch irgendwie keinen schocken in dem Fall, wenn sie das dann irgendwie gewinnen. Und dann aber Chiefs, Broncos, Bills und Jets.
Und aber ganz kurz, um da einzuhaken, sie haben keinen einzigen Punkt gegen die Chargers-Defense gemacht. Und
das würde nur mit defensiven Scores gehen, glaube ich.
Ja, das war auch deine Antwort. Also die Chargers-Offense könnte dafür sorgen, dass die Patriots dieses Spiel gewinnen. Das fand ich ein sehr, sehr faires Argument an der Stelle. Ja, aber gleichzeitig halte ich die Steelers-Defense halt auch für einen Turnover, jederzeit für einen Turnover. Wie sagt man? Ich sehe das passieren.
Kreieren können, ja. Ja, ich meine, das Ding ist halt, selbst wenn New England dieses Spiel gewinnen sollte gegen Trubisky und Pittsburgh, dann bleiben sie auf 2. Und das ist halt das, was sich gestern geändert hat, weil die Steelers verlieren dieses Spiel, die Panthers verlieren mal wieder und Arizona gewinnt aber in Pittsburgh. Und dadurch haben wir jetzt so eine klare Gap, weil die Cardinals haben jetzt einen Sieg mehr als die Patriots und zwei mehr als die Panthers. Plus Arizona hat von diesen ganzen Teams, die da oben so rund um die Top 5 irgendwie Draft-Order da rum sich bewegen, haben sie den schwersten Strength of Schedule. Und das ist ja Tiebreaker-mäßig, in Anführungszeichen, verlierst du ja den Tiebreaker in der Draft-Order, also pickst dann später, wenn du stärkere Gegner gespielt hast und halt die gleiche Anzahl an Spielen gewonnen hast, wie andere Teams, die schwächere Schedule hatten. Bei den Cardinals sehe ich auch durchaus die Chance, dass die noch eins gewinnen. Ich meine, da sind noch einige Teams, unter anderem das direkte Spiel gegen Chicago. Da könnte der Nummer 3-Pick theoretisch dann auf dem Spiel stehen. Und dann reden wir halt über die Bears selbst natürlich, über Washington, über die Giants. Das sind noch Teams, die den Nummer 3-Pick holen könnten, falls Arizona wirklich noch ein Spiel gewinnt. Aber ehrlich gesagt, dass die Patriots und dann die Panthers, die ihren Pick natürlich an nach Chicago schicken,
klar,
dass die beiden die Saison mit den zwei ersten Picks beenden, das ist für mich echt ein Takeaway dieser Woche, der sich dann, so wie sich das alles entwickelt hat, irgendwie so ein Stück weit manifestiert hat.
Ja, und das ändert nichts daran. Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, dass die Patriots wirklich ganz, 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 ganz früh im Draft dran sind. Das ändert irgendwie so die ganze Storyline von so einem Draft, weil wir das einfach ja, nicht kennen. Und ja, das wird sehr, sehr spannend sein, die nächsten Wochen auch noch. Weil ich finde, im Kampf, du hast ja gerade schon angedeutet, der Kampf um den dritten Pick wird halt auch noch mal spannend, ne? Also wenn da am Ende, keine Ahnung, genau, die Commanders oder so landen.
Ja, Giants, genau.
Da sind wirklich einige noch in der Verlosung. Und der dritte Pick könnte ja auch wirklich sehr, sehr spannend sein. Entweder als Trade-Pick oder dann halt vielleicht für den besten Nicht-Quarterback. Keine Ahnung. Mhm. Aber das werden wir natürlich alles weiter verfolgen. Seid ihr von Downset Talk natürlich gewohnt. Und dann gibt's irgendwann jede Menge Draft-Previews. Und da bringen wir euch dann alle auf den besten Stand. Den besten Stand. Nee, ganz klappt die Überleitung nicht, weil aktuell haben sie noch nicht den besten Stand. Aber sie haben einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ich wollte irgendwie eine Überleitung schaffen zum Nummer 1 Seed der NFC. Die San Francisco Niners sind diesem Projekt auf jeden Fall ein Stückchen näher gekommen, denn die haben in dem Topspiel vom Sonntag die Philadelphia Eagles geschlagen, und zwar nicht irgendwie, sondern mit 42-19. Und damit haben sie auch das NFC Championship Rematch gewonnen, und das ist mal ein richtiges Statement. Und das war ein Spiel, bevor wir aufs Sportliche gucken, ich glaube, man sagt giftig anschieben. Also dieses Spiel hat giftig angeschoben. Das war hart, da gab es jede Menge Trash-Talk, da gab es viel Hass. Das wirkte mehr wie so ein Division-Duell. Es gab Disqualifizierungen, unter anderem vom Chief of Security der Eagles. Also ganz wilde Szenen, die sich da abgespielt haben.
Ja, aber irgendwie, also ganz ehrlich, ich meine, das sind natürlich dann auch Szenen, in dem Moment sagst du, was hat der da zu suchen, warum legt er sich mit dem Spieler an, warum langt Drake Greenlaw ihm ins Gesicht,
muss alles unbedingt sein. Ja, der stand da halt auch einfach, ne?
Also. Ja, aber das Gesamtding von, da haben wir auch ein paar Mal natürlich, wir haben natürlich viel über das Spiel vor allem auch hin und her geschrieben gestern Abend, wir waren ja echt beide auch so auf dem Nenner zu sagen, das macht halt Bock. Ja. Also das Spiel zu sehen, wie du halt siehst, diesen beiden Teams, ich würde es voll unterschreiben, was du gerade gesagt hast, ich glaube, für diese beiden Teams ist das im Moment ein Spiel, wo sie auch mehr drauf hinfiebern als jetzt Division-Spiele. Natürlich, wenn dann die Eagles gegen die Cowboys spielen, hat das auch logischerweise viel, ist da auch viel mit
auch
drin.
Auch für die 49ers vor allem.
Ja, es ist halt, du hast wirklich gemerkt, dass es ein Spiel war, was halt nicht einfach nur in Anführungszeichen ein Rematch von einem Playoff-Spiel war oder nur ein Spiel, was wir jetzt ein paar Mal hatten in den letzten Jahren, sondern halt eins, wo richtig viel drin ist, so richtig viel Emotion auch drin ist. Und also ganz ehrlich, wenn wir das nochmal in den Playoffs kriegen, ich würde mich in keinster Weise beschweren.
Auf gar keinen Fall. Und da könnte ja auch wirklich eine richtig schöne Rivalität jetzt die nächsten Jahre heranwachsen. Nick Sirianni und Kyle Shanahan, Jalen Hurts, Brock Purdy. Das ist schon, das sind schon zwei sehr, sehr gute Mannschaften, die da aufeinander getroffen sind. Und etwas überraschend deutlich wurde es denn letztendlich, vor allem, wenn man sich den Anfang des Spiels anguckt. Weil erstmal lief für die Eagles ja richtig gut, ging richtig gut los. Zwei gute Drives, die man dann zumindest mit einem Field Goal am Ende verwerten konnte. Sie haben zweimal hintereinander die 49ers Offense zu einem Three and Out gezwungen. Aber dann ist diese San Francisco Offense so ins Rollen gekommen und war wirklich nicht mehr zu stoppen. Oder anders gesagt, Bezug nehmend auf unsere Preview, die Offense, die weniger abhängig von diesen Miracle Plays, nenne ich es jetzt mal, ist, die hat sich durchgesetzt.
Ja, oder einfach auch von Big Plays, die halt irgendwie einzelne Spieler kreieren, so ein Stück weit. Und das war halt wirklich der Unterschied. Das ist meine erste Notiz für das Spiel auch gewesen am Ende. Das, was wir vorher besprochen hatten, die Niners haben einen viel konstanteren Floor. Die Eagles können den auch haben. Aber, und das haben wir jetzt häufig gesehen dieses Jahr, sie brauchen halt oft irgendwie eine Halbzeit oder irgendwie sechs Drives, keine Ahnung, um herauszufinden, was in diesem spezifischen Matchup als ihr Floor funktioniert. Und das fällt San Francisco wesentlich leichter. Und ja, sie haben diese zwei Drives gebraucht, bis sie ins Rollen kamen. Da haben die Eagles noch das geschafft, worüber wir auch gesprochen hatten, nämlich die Niners in negative Plays bei First Down bringen und dann mit dem Pass Rush bei Second und Third Down gewinnen. Und dann auch so diese Pitches nach außen, die Receiver Runs, so Jet Sweeps und sowas. Das hat Philly am Anfang, fand ich, ziemlich gut antizipiert. War ja auch ein bisschen absehbar, dass die Niners wahrscheinlich eher nicht versuchen, jetzt durch die Mitte zu laufen gegen diese Eagles-Line, sondern das mehr nach außen tragen. Vor allem, wenn sie nach rechts laufen, nach links kannst du hinter Trent Williams so ein bisschen laufen. Das hat dann später auch funktioniert. Aber gerade nach rechts eben vieles so mit diesen Pitches und Jet Sweeps und sowas gemacht. Haben sie anfangs gut verteidigt. Aber nicht nur das hat San Francisco im Laufe des Spiels deutlich besser hinbekommen. In Kombination eben mit diesen Runs über die linke Seite hinter Trent Williams. Das war ja echt auffällig. Sondern es war dann bei diesem dritten Drive, war es eben auch, es war Purdy, und zwar das Passing Game, es waren die Passing Designs, die so der Dosenöffner waren. Dieses Big Play auf Kittle, wo Kittle in Motion geht, so scheinbar den Edge Rusher blockt, dann erst in seine Route kommt.
Völlig frei war.
Genau, keiner hat ihn mehr auf dem Zettel als möglichen Passfänger. Dann macht er viel nach dem Catch, am Ende des Drives hat Ayuk diesen Touchdown. Und ab dem vierten
auch der war sehr frei. Also,
auch der war frei.
Das ist so ein bisschen für mich halt so auch dieses, dieser Takeaway gewesen, wie viele offene Playmaker die 49ers wieder kreiert haben. Nicht nur, dass dann irgendwie schematisch da viel Kreativität irgendwie zu sehen war, sondern wie offen die halt teilweise auch waren. Das hast du ja gerade schon bei Kittle angesprochen, bei Ayuk und in vielen weiteren Fällen auch, dass sie einfach den Ball bekommen und hatten erstmal Platz. Und McCaffrey ja auch mehrfach.
Ja, und Ayuk, der Touchdown, das war natürlich auch ein gutes Play von Purdy.
Also, wenn man sich nochmal die Zeitlupe anguckt, wie viele horizontale, ich will es gar nicht Routes nennen, weil viel war auch in Motion, Pre-Snap, nach dem Snap, hinter der Line, vor der Line. Also wirklich horizontal hat sich gefühlt dieses ganze Feld einmal verschoben oder alle Spieler haben horizontal ihre Position verändert irgendwie. Das war wirklich wie so ein Schichtsystem irgendwie, was die vor den anderen da abgezogen haben. Und das ist halt unglaublich schwer zu verteidigen.
Genau, und wenn du dann halt einen Quarterback hast, der unter Druck halt hier und da mal das Play ein bisschen verlängern kann, dann ziehst du das halt noch mehr, so dann ziehst du die Defense ja auch noch mehr in die Breite. Und ich fand, dieser erste Touchdown war echt halt auch ein Play, dieser erste Touchdown-Drive generell, wo Purdy einige Plays auch gemacht hat. Ich fand, ab dem vierten Niners-Drive hat man gemerkt, wie San Francisco in seinen Rhythmus halt einfach kam. Dann hatten sie konstanter positive Plays bei First Down. Sie kamen in zweiter und kurz. Man hat dann auch gemerkt, wie sie danach auch bei First Down damit anfangen, anders zu callen, weil der Rhythmus einfach da ist. Und dieser Play-Action-Pass zum Beispiel, First and 10, kurz vor der Two-Minute-Warning, wo sie den ganzen Flow der Defense so nach links schieben. Und dann dreht sich Purdy wirklich einmal, kommt zu Kittle auf der anderen Seite zurück und holt dann das Big Play dann noch raus. Man konnte echt dabei zuschauen, wie sich das Spiel irgendwie geöffnet hat. Und dann hatten sie jetzt ja nur diese beiden Touchdowns vor der Halbzeit. Ich meine, Halbzeit war nur 14-6. Also da war echt noch auch vom Scoreboard her noch einiges offen. Aber dann sind halt echt die Dämme gebrochen. Nach der Halbzeit dieser Pass auf McCaffrey, der den Linebacker kocht, wirklich zum Big Play bei Third Down. Nächstes Play ist Deebo Samuel mit diesem Reverse Run zum Touchdown. Nächster Drive, 3rd-and-7, 5,5 Minuten vor Ende des dritten Viertels, war so eine Szene, die ich mir auch rausgeschrieben habe, weil ich sie irgendwie so, sie fasst so ein paar Sachen einfach gut zusammen. Purdy hat McCaffrey eben, wie gesagt, 3rd-and-down, 3rd-and-1 relativ lang, hat McCaffrey underneath, hätte da hingehen können. McCaffrey müsste dann einen Tackle durchbrechen und dann könnte er das First Down holen. Aber er geht halt zum tieferen Read und zu Ayuk, der über den First Down-Marker ist und bringt diesen Ball auch an. Und wenn das ist eine Qualität, die konstant bei ihm auffällt und die ihn halt auch von Garoppolo zum Beispiel einfach unterscheidet. Und dann ein paar Plays später fängt Deebo Samuel diese kurze Slant, löst sich vom Linebacker, von Nicholas Morrow, sprintet durch die Mitte der Defense zum langen Touchdown. Es waren auch eben, das war ein Matchup, ich meine, das war klar, da haben wir auch lange drüber gesprochen, immer wieder die Linebacker halt. Das war immer wieder die Linebacker für die Eagles, die da im Zentrum standen und die halt einfach ein Riesenproblem gerade gegen Shanahan vom Matchup her waren. Das war dann wirklich am Ende in jeder Hinsicht, fand ich, eine Machtdemonstration von den Niners, weil es halt nicht fluky oder sowas war, sondern weil sie genau da angegriffen haben, wo die Eagles einfach schwach sind, die Schwachstellen der Eagles ausgenutzt haben. Und deswegen, wir haben es gerade gesagt, wäre nichts dagegen, wenn es ein Rematch gibt in den Playoffs. Aber das war schon auch ein Warnschuss Richtung Philly, dass man da schon einiges an Arbeit vor sich hat, wenn es ein Rematch geben sollte, weil diese Schwachstellen, die San Francisco halt, wo wir wissen, dass San Francisco die angreifen kann und sehr, sehr gut angreift, die haben sie halt auch im Kader ein Stück weit. Also ich gehe ehrlich gesagt fest davon aus, dass wir heute irgendwann die News bekommen, Darius Leonard kommt zu den Philadelphia Eagles. Mhm. Das wäre so der logische nächste Schritt. Aber der alleine fixt das natürlich auch nicht.
Das wäre auch meine Anschlussfrage gewesen. Also natürlich sieht die Eagles-Defense jetzt nicht gegen jede Offense so schlecht aus. Das war halt, wie du schon gesagt hast, auch strukturell ein gewisses Problem in diesem Matchup. Aber müssen wir uns auch mit Blick auf die Playoffs vielleicht ein bisschen Sorgen machen, was die Eagles dann angeht, wegen dieser Defense, weil man halt offensiv halt auf diese, ja, auf diese individuellen Big Plays auch so ein bisschen setzen muss, nicht so viel Raum für Fehler hat, ja, wenn man eben gleichzeitig so viele Punkte beziehungsweise auch so viele Yards dann gegen Top-Offenses zulässt.
Ja, die letzten Wochen war es ja häufig so, also wenn man sich die, wir haben da ja auch häufiger im Montag drüber gesprochen, weil es natürlich auch Top-Spiele waren, aber wenn man sich die Spiele anguckt, dann gegen Buffalo, gegen Kansas City, gegen Dallas auch ein Stück weit, dann war es ja schon halt so, in diesen Spielen hatte die Offense auch so diese Phasen, diese Durchhängerphasen, aber die Defense hält es halt dann immer eng genug, dass die Offense wieder reinkommen kann. Und gestern war das halt gar nicht der Fall. Und dass du das halt in so einem spezifischen, jetzt vom Matchup her, in so einem spezifischen Spiel gegen ein Team, das vermutlich auch das stärkste Team dann in deinen Playoffs, in den NFC-Playoffs sein könnte und dein schwierigster Gegner sein könnte, das gibt, glaube ich, schon Grund zur Sorge, weil, wie gesagt, diese Matchups, wir haben, im Prinzip ist ja ganz viel in dem Spiel passiert, worüber wir vorher gesprochen hatten, weil diese Matchups halt auch kein Geheimnis sind, so, sondern halt irgendwo auf der Hand liegen, ein Stück weit. Mhm. Und das ist für Philly schon, ich glaube, das ist schon mehr jetzt als einfach nur, du hast dieses Spiel verloren, so eine Nuss irgendwie, an der du am Montagmorgen knabberst, weil du, das wird halt nicht leicht, diese Schwachstellen gegen San Francisco zu kompensieren oder auszugleichen. Und dann muss halt offensiv schon sehr, sehr viel funktionieren.
Und die zweite Nachfrage beziehungsweise anschließende Frage, um auch vielleicht auf meine sehr schlechte Überleitung noch mal zurückzukommen. San Francisco, Nummer 1 Seed. Die Eagles sind zwar immer noch ein Sieg vor den 49ers, aber man hat natürlich das direkte Duell jetzt gewonnen. Ja. Und der Trend geht auch ein bisschen mehr in Richtung 49ers. Glaubst du, den können sie sich noch schnappen, diesen Nummer 1 Seed und die Bye Week vor allem?
Ja, sie haben jetzt natürlich den direkten Vergleich gewonnen, ja. Das hilft schon mal. Also die Eagles haben jetzt nächste Woche ihr richtungsweisendes Spiel, würde ich sagen, in der Hinsicht, weil das ist dann in Dallas. Mhm. Wenn sie das gewinnen, die letzten drei Spiele der Eagles sind Giants, Cardinals, Giants. Also ja,
die Seahawks sie gewinnen, noch dazwischen.
Dazwischen noch die Seahawks, genau. Wenn sie das in Dallas gewinnen, glaube ich, dann werden sie auch diesen Nummer 1 Seed durchbringen. Die Niners haben halt auch nicht mehr viele echte Stolpersteine vor sich. Also die haben noch mal Seattle jetzt kommende Woche, aber da wissen wir auch, dass das Gegner ist, der ihnen liegt, tendenziell. Die haben die Ravens noch. Ja. Die Ravens sind wahrscheinlich so der, aber das ist halt auch out of conference, ne? Und dazwischen halt Cardinals, Commanders, Rams. Ich glaube, die Niners werden höchstens noch ein Spiel verlieren. Ich denke aber, dass die Eagles da, wenn sie jetzt gegen Dallas nicht verlieren, dann werden sie da auch, glaube ich, mitgehen können. Eagles Offense vielleicht noch. Es gab diese Phase wieder, das war früh in der zweiten Hälfte. Und da dachte ich kurz, jetzt kommen sie da doch wieder. Jetzt lagen sie wieder zur Halbzeit hinten. Aha. So, jetzt bekommen sie die Big Plays irgendwie. Das war dann nach diesem Pass out of structure auch zu AJ Brown bei Third Down. Dann hatte Devonta Smith ein paar Plays. Dann gab es diese Rangelei da, bei der Trey Greenlaw vom Platz geflogen ist. Und dann AJ Brown, 3rd and 12, in der Red Zone, converted, zweimal Tush-Push, schieben zum Touchdown rein, Stadion ist voll da, du hast die nächste Rangelei und so weiter. Also da hatte ich so den Eindruck, das könnte jetzt so ein Eagles-Spiel werden, wo sie das dann doch noch mal wieder in ihre Richtung ziehen. Aber es war halt dieses Mal nicht der Dosenöffner. Und es lag zum einen halt daran, dass die eigene Defense, wie gesagt, das nicht gestoppt hat. Und dann ist es halt schwer aufzuholen. Aber ich fand es schon sehr, sehr auffällig, jetzt auch im Vergleich zu einigen der anderen Spielen, dass Philly nie einen offensiven Rhythmus richtig gefunden hat. Und ja. Hurts war ja dann kurz auch mal angeschlagen raus, kam wieder zurück. Das war während diesem Drive Ende drittes, Anfang viertes Viertel. Also schon recht spät, Mitte zweiter Halbzeit. Und bis zu dem Zeitpunkt hatten die Eagles 9 nicht-Jalen Hurts-Runs, also 9 normale Runs sozusagen. Das kann nicht die Formel sein. Nicht für diese Offense generell, auch nicht in diesem Matchup. Wir haben lang und breit darüber gesprochen, dass die Eagles eigentlich im Zentrum an der Line of Scrimmage einen Vorteil haben müssten, was das Run-Game angeht. Ich meine, sie sind den Ball jetzt nicht wahnsinnig doll gelaufen, aber sie haben auch ehrlicherweise nie versucht, mit dem Run-Game so richtig einen Rhythmus zu finden. Ich hatte den Eindruck, sie hatten sich so ein, zwei Sachen rausgeguckt. Zum Beispiel früh im Spiel haben sie ja Javarius Ward, den Outside Corner von den Niners, gezielt mit einigen Slants immer wieder mal attackiert. Das hat auch geklappt. Aber das ist dann halt so ein Aspekt, ein Punkt. Das ist ja kein Gameplan, sondern ein Matchup, das halt hier und da mal funktioniert. Und ja, da sind wir dann wieder bei dem Thema. So fühlt sich die Eagles Offense halt häufig an. Sie finden Matchups, die sie attackieren können. Mir fehlt einfach immer noch diese offensive Sicherheit. Und das hat man die letzten Wochen gemerkt, wo sie immer eine Weile gebraucht haben, um ins Spiel zu kommen. Und diesen Luxus hatten sie hier einfach nicht. Dafür war die Niners Offense zu stark.
Ja, für die Eagles, du hast es angesprochen, nächste Woche natürlich ein ganz wichtiges Spiel. Dann gegen die Cowboys, eben auch mit Blick auf den Nummer 1 Seed wegen dieser Niederlage. Und die 49ers, also wenn sie nicht bei den Ravens stolpern bzw. aufgehalten werden, könnten jetzt auch theoretisch alles gewinnen, was da noch wartet.
Ja.
Lass uns zum Sunday Night Game kommen oder hast du noch was zu diesem Spiel?
Nee, wir können gerne weitergehen. Ich fand zwar einfach ein kompletter Teamsieg wirklich von den Niners. Es ist wirklich so, ich würde da gar nicht einen Spieler rausstellen in dem Sinne, sondern ich fand, das war wirklich ein Spiel.
Kannst du ja gar nicht, weil auch offensiv war ja wirklich jeder irgendwie beteiligt. Ja. Defensiv hat auch gefühlt jeder einen Play.
Genau. Also wirklich ein Teamsieg, wo wir auch das gesagt hatten, die Niners sind einfach kompletter und konstanter im Moment. Und das hat man sehr, sehr, sehr deutlich dann in dem Fall gesehen.
Sunday Night Game, das waren die Green Bay Packers, die haben gegen die Kansas City Chiefs gespielt und die Packers haben die Chiefs geschlagen mit 27-19 und wirklich allergrößten Respekt an der Stelle, vor allem auch was Jordan Love angeht, weil wir haben drüber gesprochen, er hatte jetzt vor allem letzte Woche ein richtig gutes Spiel, hat davor auch schon positive Tendenzen gezeigt, aber ich war mir relativ sicher, dass er gegen diese Chiefs Defense wieder ein bisschen mehr Probleme haben wird, hier und da ein paar Ungenauigkeiten drin haben wird, was vielleicht dann auch zu einem Turnover führt. Aber nee, das nächste richtig gute Spiel von Jordan Love. Und ich meine, ich habe den ja hier schon sehr öffentlich, beziehungsweise ich habe mein Verhältnis zu ihm sehr öffentlich beendet, beziehungsweise gesagt, ich sei durch mit ihm. Vielleicht muss ich das nochmal überdenken, fairerweise, weil das war jetzt zwei Wochen sehr stark. Und der Unterschied halt zu den letzten Wochen, finde ich, ist auch so eindeutig, weil er versemmelt einfach weniger, was die Offense ihm anbietet. Dass diese Offense gut strukturiert, gut designt ist, ich meine, und das Playcalling auch gut ist, da haben wir schon häufig drüber gesprochen. Was halt aber dieses Mal oder die letzten Wochen besser klappt, ist, wie gut das mit Jordan Love selber harmoniert und wie er eben diese Receiver nimmt und natürlich auch ein bisschen selber kreiert, vor allem gestern. Die ersten paar Drives wirkten sowas von leichtfällig. Ja. Die zweite Halbzeit hatte man ein bisschen mehr Probleme, aber das war ein richtig großes Ausrufezeichen, vor allem von der Packers Offense, finde ich.
Ja, würde ich direkt an das anknüpfen, was du gesagt hast, weil es gibt halt wirklich, gerade offensiv eben, gibt es halt zwei Punkte, die, finde ich, das zusammenfassen. Zum einen, dass man mittlerweile, glaube ich, echt sagen kann, jetzt nach diesen letzten fünf, sechs Spielen, dass Jordan Love zumindest mal von der Richtung her diese Breakout-Saison hat, auf die die Packers gehofft haben und halt auch mit einer anderen Konstanz spielt die letzten Wochen, was ihnen dann eben einen Floor ein Stück weit auch gibt, neben den einzelnen Highlight-Plays, die er ja mit seinem Armtalent auf jeden Fall haben kann.
Und ganz kurz zu diesem Armtalent. Ja. Achtet mal drauf, wenn ihr euch vielleicht noch mal die Highlights anguckt und auch noch nichts gesehen habt von dem Spiel, achtet mal drauf, gerade bei den Big Plays. Ich denke zum Beispiel auf ein, zwei lange Bälle auf Dobbs. Wie er die wirft. So backfooted, sagen die Amerikaner. Also so im halb nach hinten fallen, beziehungsweise so auf dem Hinterfuß. Und normalerweise ist sowas ein fast ein Garant für einen schlechten Wurf, beziehungsweise einer, der zu lange in der Luft ist und meistens dann zu einem Pick führt. Und mehrfach kommen die halt trotzdem ordentlich mit Schmackes und halt vor allem zum Receiver.
Und das stand ja nie in Frage bei ihm. Also wenn
aber trotzdem, jedes Mal, wenn er diesen Ball in die Luft gefeuert hat, dachte ich so, oh, das sah schon beim Wurf irgendwie komisch aus. Aber nee, die kommen halt wirklich mit Zucht dahinter. Und gerade, ich glaube, es war der erste lange Ball auf Dobbs. Dobbs sieht den Ball ja noch nicht mal, beziehungsweise sieht ihn relativ spät. Und der kommt aber so perfekt zu ihm, dass er ihn auch erst nur spät sehen muss, weil er ihm quasi perfekt in die Arme fällt. Und das war auch nach so einem Ball, den er ihm nach hinten fallen, klingt immer so übertrieben, aber so auf dem
in der Rückwärtsbewegung
hinteren
quasi.
Bitte?
Ja. In der Rückwärtsbewegung.
Genauso in der Rückwärtsbewegung mit dem Gewicht auf dem hinteren Bein so in die Luft jagt. Und trotzdem kommen die perfekt, was natürlich für eine enorme Armstärke spricht. Aber wie du schon sagst, die stand nicht zur Debatte.
Genau, also wenn ihr euch auch da, wenn ihr euch Draft-Analysen, mein Jordan Love ist ein Quarterback, über den wir auch gesprochen haben, wenn ihr euch die Sachen anhört oder durchlest, das war immer so das Thema, ja, der Arm ist da, Arm-Talent ist keine Frage, Auto-Structure-Plays, solche Sachen, das ist nicht die Frage bei ihm. Die Frage war Accuracy und Konstanz. Und die erste Hälfte dieser Saison sah das halt auch nicht gut aus, ehrlich gesagt. Haben wir hier auch einige Male thematisiert. Und jetzt die letzten, wie gesagt, 5 Wochen ungefähr, ist es halt deutlich besser. Das ist der eine Punkt. Und der andere knüpft auch an was an, was du gesagt hast. Die gescripteten Drives, die Opening Drives, all das ist ja schon wieder so viel besser. Ich fand das ja echt fast ein bisschen befremdlich zu sehen, wie eine Matt LaFleur Offense über Wochen nicht nur nicht mit dem ersten Drive, sondern nicht mal in der ersten Halbzeit irgendwie scoren kann.
Mhm.
Das ist echt vorbei. Ich glaube, auch hier muss man ein Stück weit einfach sagen, das ist ein super junges Team, offensiv. Mhm. Und wahrscheinlich haben die halt einfach ein paar Wochen gebraucht, um die Abläufe richtig zu verstehen, zu verinnerlichen, um wirklich dann auch komplett auf einer Wellenlänge zu sein. All diese Sachen. Und diese ersten beiden Drives gestern gegen Kansas City, die waren ja wirklich Bilderbuch quasi. Also da war auch alles dabei.
Ja.
Jet Sweeps, ein vielseitiges Run-Game mit der Physis von A.J. Dillon. Aaron Jones hat ja nicht gespielt sogar. Diese ganze Play-Action, diese variantenreiche Play-Action-Passspiel, so, wo sie aus diesen angetäuschten Pitches dann in Play-Action gehen, Play-Action-Chunk-Plays über die Mitte bekommen, die Tap-Passes, Motion, also wirklich alle Elemente drin, die ich auch bei LaFleur so mochte die letzten Jahre. Und wie gesagt, ich glaube, es hat einfach gedauert, bis diese junge Offense so irgendwie da auf eine Wellenlänge kommt. Und dann hast du halt so ein Spiel, wo Love über die ersten 2 Drives 10 von 11 für 109 Yards und 2 Touchdowns geht. Und der 2. Touchdown, halt 3. und 5 in der Red Zone, Chiefs blitzen. Er geht super ruhig nach vorne in die Pocket, hat da nur einen sehr, sehr engen Raum. Interior Pocket hält, aber er hat halt nur einen engen Raum. Und die Augen halt die ganze Zeit bei den Routes, ganz ruhig, findet Watson offen und wirft den Ball dann dahin. Diese kontinuierlichen Drives, die lange gehen, aber wo Green Bay halt trotzdem selten über Third Down gehen muss, das fand ich echt stark. Und da setzt natürlich den Gegner unter Druck. Und die Chiefs hatten im Endeffekt nur 2 echte Drives in der ersten Hälfte.
Ja.
Weil sie selbst halt für ihre Drives recht viel Zeit von der Uhr auch genommen haben, aber eben nicht zu Touchdowns kamen.
Ja, das war jeder, war ein Krampf. Also
genau.
Gefühlt jedes Set of Downs musste zum Third Down.
Genau. Und die Packers halt den Ball zwar auch lange haben, aber ihn halt trotzdem leichter vom Gefühl her auch bewegen und Touchdowns erzielen. Und da machst du halt wirklich, da ist halt jeder Drive dann auf einmal wertvoll, weil du den Ball nicht so oft bekommst als Gegner. Und dann antworten die Chiefs in der zweiten Hälfte, kommen zurück mit dem Touchdown. Und beim nächsten Packers-Drive sind dann halt diese Big Plays da von Love. Der eine eben zu Romeo Doubs, den du angesprochen hast, dieser 33-Yarder, wo er den Gegenpressure irgendwie zwischen 4 Chiefs-Verteidiger hebt und Doubs trackt den natürlich auch super und macht das
ja,
Play.
Ja, aber achtet mal drauf, es gibt eine Gegenkamera, also eine, die von der Endzone aus filmt. Und finde ich relativ eindeutig, oder man sieht relativ eindeutig, dass Doubs ihn erst nicht sieht, so hoch guckt, ihn nicht trackt, dann irgendwann ganz spät trackt und der einfach perfekt zu ihm runterfällt und er sich kaum anpassen muss, was seinen Laufweg bzw. seine Körperhaltung angeht.
Und ich fand den Touchdown zu Watson dann am Ende von dem Drive noch besser, ehrlich gesagt. Dieser wieder Druck auf Love und er legt den halt großartig über den Verteidiger. Watson, wenn Watson halt hochspringt, was er ja macht, kommt er halt genau dran und der Verteidiger halt nicht.
Und der Verteidiger war sogar leicht dran. Das war
er, genau.
Das waren wirklich Millimeter. Wenn der ein bisschen, ein paar Zentimeter mehr Finger dran bekommen hätte, wäre der halt unfangbar gewesen, weil ein Deflected Ball aus 1 Meter ist nahezu unfangbar. Und so hat es halt genau gereicht,
Und auch das wieder war ja nicht so saubere Plattform, du trittst in den Wurf, alles super, sondern aus einer schwierigen, so ein bisschen schwierigen Situation, du hast nicht mehr viel Zeit, der Druck kommt und so. Packers konnten offensiv einfach das Geschehen diktieren. Hilft natürlich, das sollte man fairerweise sagen, wenn der Gegner schon ohne seinen besten Linebacker spielt, Nick Bolton, der ja raus ist noch im Moment, und dann Drew Tranquill sich ganz früh verletzt.
Ja.
Gerade gegen so eine Offense, die viel über die Mitte macht und viel mit Motion und Play-Action und sowas, brauchst du halt vor allem auch deine Linebacker. Am Ende aber muss man einfach sagen, das war ein richtig starker Auftritt von Jordan Love und dieser Offense. Die Chiefs Defense beendet das Spiel mit einer Success Rate von gerade mal 47,6%. Das ist der schlechteste Wert für Kansas City's Defense dieses Jahr.
Mhm.
6,1 Yards pro Play für den Gegner. Das ist, ich glaube, war ihr zweitschlechtester. Das war schon stark. Und die Chiefs brauchen halt diese Defense als Stütze dieses Jahr. Und das Spiel war ein Reminder daran, dass das nicht immer funktionieren wird. Gerade dann auch, wenn wir Richtung Playoffs denken für Kansas City.
Ja, du hast die Schwerfälligkeit der Chiefs Offense schon angesprochen. Dann gab es noch in der Crunch-Time halt, ich meine, die Chiefs waren ja drin in diesem, oder die hätten drin sein können in diesem Spiel. Mhm. Sie haben dann einen Drive, gegen Ende, wo sie schon in der Nähe, ich weiß nicht, ob sie schon in der Red Zone waren, aber wenn, dann kurz davor, wo Mahomes dann halt so eine ganz seltsame Interception wirft, die dann der Chiefs Offense auch letztendlich komplett den Stecker gezogen hat, weil da kam dann halt auch vieles zusammen. Also ich habe mir diese Interception mehrfach angeguckt, ich habe sie bis jetzt nicht richtig verstanden, ob das einfach ein geniales Play vom, also gefühlt ist der Verteidiger die Route von, ich glaube, Sky Moore war es, gelaufen.
Mhm. Und ich habe das in einem, also ich habe dazu zwei Punkte. Also einen, es war halt wieder ein Thema, dass Mahomes oft keine offenen Receiver gefunden hat.
Mhm.
Und dann geht er mal, dann hast du dieses Play, wo er tief auf Valdez Scantling geht und der halt nicht den Ball trackt und nicht den tiefen, den nicht findet. Auf dieses Receiver-Thema werden wir einfach immer wieder zurückkommen mit Kansas City. Rashee Rice, wieder ein gutes Spiel. Der ist echt die Konstante geworden neben Travis Kelce. Aber sonst
fehlt da halt. Aber es ist ja kein Deep Threat. Also es ist ja niemand, der mit Speed und Explosivität gewinnt.
Und die Interception ist halt für mich, also das ist kein guter Wurf von Mahomes. Ne? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist kein guter Wurf.
Ja.
Aber Sky Moore spielt es auch komplett verheerend. Der scheint ja keine Ahnung zu haben, wo der Ball hinkommt. Und wenn er das richtig spielt, ich glaube, dann ist es eine Incompletion. Aber es ist kein Pick. Und vielleicht kann er ja sogar ein Play am Ball, am Catchpoint irgendwie machen. Aber Sky Moore ist, also, sorry, aber für mich halt Borderline, den kannst du eigentlich nicht spielen im Moment. Und das ist halt einfach ein Problem für diese Offense. Und das haben wir gestern dann im Spiel insgesamt, aber auch in einigen kritischen Momenten einfach gesehen.
Ja, es ist jetzt nicht unbedingt eine Route, wo du mit Route Running groß überzeugen kannst. Aber es ist halt schon
einfach ein, er weiß nicht, wo der Ball hinkommt. Also auf mich wirkt so, er weiß nicht, was jetzt kommt. So,
ich glaube, er erwartet gar nicht den Ball. Das war,
oder so, ja.
Das war so mein Eindruck, dass er einfach diese Route läuft und du weißt ja als Receiver meistens schon, bist du eher eine Route, die ablenken soll, wo du irgendjemanden binden musst oder, keine Ahnung, Räume kreieren musst für jemand anderes oder wo du halt einer der ersten paar Reads bist. Und ich hatte das Gefühl, Sky Moore wusste das definitiv nicht. Und dann halt aber ist es schon auch ein schlechtes Zeichen für einen Receiver, wenn der Verteidiger schon eigentlich dir deine Route wegnimmt und sie quasi dir vorläuft sozusagen. Weil der Ball kam ja perfekt zum Verteidiger. Also so, wie er eigentlich zum Receiver kommen soll. Ja, da gibt es schon einiges, was da im Argen ist. Und da muss man auch, oder muss die Frage, finde ich, erlaubt sein. Also wenn wir jetzt auf die Chiefs schauen, 2 Siege in den letzten 5 Spielen, jetzt nur noch Vierter in der AFC. Das ist schon so eine kleine Mini-Krise. Natürlich auf hohem Niveau immer noch. Aber das ist nicht der Anspruch von den Chiefs.
Nee, ich frage mich auch, ich glaube, es gibt halt ein, zwei Sachen, die sie noch korrigieren können. Ich meine, sie haben jetzt die Bills, das ist natürlich diese Woche nochmal ein absolutes Topspiel. Aber dann haben sie Patriots, Raiders, Bengals und Chargers zum Rest der Saison. Da kannst du, da werden sie den meisten gewinnen. Und da hast du so ein bisschen, jetzt nicht despektierlich gemeint, aber so ein bisschen du kannst ein paar Sachen ausprobieren vielleicht auch, was du Richtung Playoffs vielleicht machen möchtest. Und ich glaube, es gibt schon ein, zwei Sachen, die Kansas City noch jetzt auch ohne irgendwie, weil Trades wird es nicht mehr geben, ohne irgendwie den großen Neuzugang oder sowas. Ich denke, es ist wichtig, dass sie einen Receiver finden neben Rice und natürlich Kelce, der funktioniert. Ich glaube, es ist für Mahomes wichtig, dass er in diesen Wochen noch zu einem Receiver irgendwie ein Vertrauen aufbaut. Weil es ist, da haben wir auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, es ist ja häufiger so, dass Mahomes diese, gerade dieses Jahr, sehr in diesen Travis Kelce Improvisationsplays irgendwie lebt. Weil er halt dann oft auch anderen Receivern nicht vertraut hat oder tatsächlich auch niemand sonst offen ist. Und das ist hier und da super, aber ich glaube, das sollte halt nicht mehr, das sollte ein bisschen weniger die Basis für die Offense sein. Also ich glaube, einen dritten Receiver oder eine dritte Receiving-Waffe, nennen wir es mal so, zu finden, das kann ja auch, jetzt ganz random gesagt, das kann ja auch ein Zach Ertz sein, der jetzt gerade released wurde, wenn du den holst und der halt einfach dein Possession-Guy noch irgendwie dazu wird. Irgendwen noch zu finden, zu dem Mahomes über die nächsten Wochen Vertrauen aufbaut und da ein verlässliches Target in den Playoffs hat. Und das Run-Game. Also, wenn man was Positives mitnehmen will aus diesem Spiel, dann ist es ja das Run-Game, das ganz gut geklappt hat. Viele gute Inside-Runs. Pacheco ist im Ball, fand ich, gut gelaufen. Ist geduldig gelaufen. Da sind die Packers auch immer noch anfällig.
Geduldiger, als er es sonst geduldiger, macht. Das ist ja eigentlich immer meine Kritik gewesen bei ihm, dass er so blind einfach darauf zuläuft und wie so ein Irrer einfach überall reinläuft. Das hat er deutlich besser gemacht. Das ist mir auch aufgefallen.
Genau, das, und ich glaube, da kann man natürlich schon drauf aufbauen, auch ein bisschen, weil sie werden nicht in dieser Mahomes muss alles selber machen Welt irgendwie leben können in den Playoffs. Das wird nicht funktionieren. Gerade auch, weil ja die, halt die Protection nicht so gut ist. Und da war halt der Pass-Rush für die Packers wieder da. Das war gegen die Lions letzte Woche der Fall. Hier auch. Dann haben sie ja auch noch, sie haben ja ihren Left-Tackle Donovan Smith noch verloren. Der hat sich ja verletzt in dem Spiel. Und der Pass-Rush war halt immer wieder da. Und dann hast du so ein paar ganz untypische Plays auch irgendwie. Also, dass Mahomes bei dem ersten Drive gleich, wo er in der Red Zone bei First and Goal gesackt wird, also ein untypisches Mahomes-Play, weil er diesen Schritt zu lange in der Pocket bleibt, was du eigentlich nie bei ihm siehst. Mahomes ist ja so der beste Quarterback in der NFL, wenn es darum geht, Sacks zu vermeiden. Und halt aber offensichtlich nie was offen ist. Und dann bei Third and Goal versucht er, das Play in der Pocket zu retten. Packers gewinnen halt mit dem Foreman-Rush wieder an mehreren Spots. Und da hat er dann halt keine Chance, das Play zu retten. Und dann später bei dem nächsten Drive, glaube ich, war es sogar, wo er ja wieder dann wieder in der Red Zone gesackt wurde. Der Pass-Rush für die Packers war ja schon auch da. Aber diese Chiefs-Tackle-Problematik, die zieht sich jetzt ja auch schon durchs ganze Jahr. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Wie gesagt, Verletzung tut ihr Übriges. Und selbst dann guckt man ja auf dieses Spiel. Du hast gesagt, die Chiefs hätten ja absolut auch noch länger in diesem Spiel oder enger in diesem Spiel sein können. Und selbst da schaut man ja drauf, der vorletzte Drive ist diese Interception, die halt einfach, ja, saudoof ist, ehrlich gesagt. Und dadurch verlieren sie ja nicht nur die Possession, sondern die Packers können einen Field Goal kicken, erhöhen damit überhaupt erst auf 8 Punkte. Und dann bei dem letzten Drive haben sie schon halt auch ein bisschen Pech, ehrlich gesagt, weil das war eine ziemlich klare Pass-Interference gegen MVS bei dieser tiefen Route. Und wenn die gecallt wird, dann sind sie ja, ich weiß gar nicht, wo wäre der runtergekommen, das wäre irgendwo an der, ich glaube sogar in der Red Zone oder sowas schon gewesen.
Das wäre auch was ich jetzt noch erwähnt hätte. Das klingt jetzt sehr, sehr positiv bei den Packers und sehr, sehr negativ bei den Chiefs. Genau. Am Ende muss man halt schon noch festhalten, dass mit ein, zwei Kleinigkeiten, die anders hätten ausgehen können, wie zum Beispiel vor allem diese mögliche Pass-Interference, dass sie halt eine gute Chance gehabt hätten, hier noch auszugleichen, das Ding in die Overtime zu retten. Und wer weiß, was dann passiert. Also ist jetzt das, nicht so, dass die Chiefs windelweich gekloppt wurden.
Und deswegen wollte ich den Spin auch so machen, zu sagen, gegen wen spielt Kansas City noch und an welchen Schrauben können sie drehen? Weil ich glaube, das ist jetzt nicht hier Weltuntergang in Kansas City.
Nee.
Natürlich willst du nicht 8-4 stehen, aber es sind halt ein paar Probleme, die sich das ganze Jahr schon durchziehen. Und das ist halt das, wo du sagst, irgendwann müssen sie Antworten finden, weil sonst werden sie es in den Playoffs auch nicht finden. Und jetzt fängt ja dieser Stretch an, glaube ich, gerade aus diesem Sunday-Night-Game rauskommend gegen Buffalo und dann diese 4 Spiele halt hinten raus, die ich gerade gesagt hatte, da halt ein, zwei mehr Antworten zu finden offensiv. Und dann kann das in den Playoffs auch schon wieder anders aussehen.
Ja, aber wie gesagt, ich finde schon, man muss das thematisieren, dass die Chiefs jetzt ein, zwei Spiele verloren haben, mit denen man nicht unbedingt rechnen konnte. Matt LaFleur kann dieses Jahr noch die Packers können den All-Time-Rekord, was Siege in Folge im Dezember angeht, brechen. Den halten nämlich aktuell noch die Chargers und Matt LaFleur ist 16-0 im Dezember. Mm. Das ist ein Dezemberkind. Ja, und was macht das mit dir, wenn ich dir erzähle, dass das erste Spiel war, dass die Chiefs im Beisein von Taylor Swift verloren haben? Was macht das mit dir?
Das ist natürlich ein Tiefschlag. Weiß nicht, müssen wir jetzt die ganzen Algorithmen wieder überarbeiten?
Ja, was? Verdammt.
Ja, ich meine, für den Packers-Punkt noch, hast du dir den Schedule mal angeguckt für Green Bay?
Green Bay
spielt jetzt gegen die Giants, die Bucks, Panthers, die Vikings und die Bears. Das wird, da lege ich mich fest, das wird ein Playoff-Team sein.
Ja, das wäre bitterwillig.
Ich glaube nicht, dass sie mehr als eins dieser Spiele, ehrlich gesagt, verlieren. Und damit sollten sie, wenn sie 10-7 gehen, werden sie, denke ich, in der NFC in den Playoffs sein. Und die Chance, den Dezember-Rekord aufrechtzuerhalten, ist mit dem Schedule auf jeden Fall da, nachdem sie jetzt dieses erste Spiel gewonnen haben.
Wir wollen aber noch kurz über das AFC-Wildcard-Rennen sprechen, beziehungsweise über die Tennessee Titans. Die haben nämlich gegen die Indianapolis Colts gespielt und verloren mit 28-31 in Overtime. Das war die erste Heimniederlage der Titans diese Saison. Und für die Colts war es der zweite Sieg gegen die Titans und vor allem der vierte Sieg in Folge. Die sind voll drin im Wildcard, im Playoff-Rennen. Und sie haben ein bisschen Glück dafür gebraucht, muss man schon hinzufügen. Also zum Beispiel ein verschossener Extrapunkt kurz vor Ende, zwei geblockte Punts in Folge.
Habe ich noch nie gesehen. zwei nacheinander, das habe ich noch nie gesehen.
Das ist wirklich wild. Und dazwischen ja noch dieses Two-Point-Conversion-Play. Also das war ein wildes Spiel. Aber wenn man jetzt drauf schaut, also die Colts sind Siebter in der AFC. Vier Teams gibt es mit 7 Siegen. Mhm. 2 noch mit 6 Siegen. Dann ist die AFC South, ja, je nachdem, was die Jacks machen, heute Abend, gucken wir gleich drauf, ja auch noch offen, relativ offen. Das werden unglaublich spannende Wochen.
Ich weiß halt immer noch nicht, was ich mit diesem Colts-Team machen soll, ehrlich gesagt.
Nee, also, nee, deswegen habe ich auch noch mal diese Plays herausgehoben. Ja. Ist jetzt nicht so, dass ich mich hinstellen würde und sagen kann, ja, die Colts sind ein richtig gutes Team. Die haben eine sehr gute Chance auf die Playoffs.
Und die Titans waren halt, klar, du hast jetzt diese Knackpunkte irgendwie schon angesprochen. Die Titans waren halt auch die Offense, die wir jetzt gesehen haben, die letzten Wochen von ihnen. Als die Titans den zweiten Touchdown-Run von Derrick Henry hatten, ja, der kam mit 10 Minuten 22 noch,
ja,
im zweiten Viertel.
Ich weiß,
Viertel,
welche Statistik also, kommt, ja.
Ja, früh im zweiten Viertel, also noch lange Zeit bis zur Halbzeit, da sind sie 17-7 in Führung gegangen. Mhm. Das nächste First Down, das sie hatten im Spiel, kam mit 10-42 im vierten Viertel. Und an dem Punkt lagen sie 19-25 hinten.
Ja.
Und zwischen diesen Plays, also dem Henry-Touchdown und dem nächsten First Down quasi, 5 Titans-Drives. Ich habe den Kneel-Down zum Ende der ersten Hälfte schon rausgenommen. 5 echte Drives. 5-mal 3-and-out. Und darunter halt diese 2 geblockten Punts. Und die Colts haben ja nichts Verrücktes gemacht. So. Sie haben diesen kurzen Field-Goal-Drive nach einem guten Return und dann halt diese 10 Punkte durch die geblockten Punts. Aber das fasst halt, finde ich, so ein bisschen das Spiel zusammen. Die Colts machen genug, bestrafen die Fehler des Gegners. Das war in den letzten Wochen häufiger die Formel. Wo Levis ist halt sehr, sehr up and down, sehr boom or bust. Derrick Henry musste verletzt raus. Das hat dann in der Schlussphase natürlich auch nochmal eine Rolle gespielt. Und die Titans kriegen halt so ein paar Big Plays, aber sie haben keine Konstanz. Und die Colts auf der anderen Seite, wie gesagt, ich find's echt schwer, auch wenn wir Previews vorbereiten für die Colts.
Ja.
So die Matchups rauszuarbeiten. Ja, okay, manchmal kann die Defensive Front gewinnen, wie auch hier ja gegen diese Titans-Line. 6 Sacks insgesamt, Run-Game dann nach einer wackeligen Anfangsphase besser verteidigt. Man kann die eigene Offensive Line mal hier und da anbringen, dass die Colts jetzt hier den Ball im ersten Matchup ja überraschend gut laufen konnten, haben wir drüber gesprochen gehabt mit Zach Moss. War halt hier gar nicht der Fall. Konnten den Ball gar nicht laufen. Hast du gesehen, was der längste Run für Indianapolis war in dem Spiel?
Nee.
5 Yards. Der längste Run für die Colts in dem Spiel.
Oh, gut, dass du mich nicht gefragt hast, was ich schätze, weil es wäre weit. Also, ich glaube, ich hätte sogar aus dem Bauch her so 11 gesagt oder so.
Mhm.
Weil das hat man ja eigentlich immer mal, so einen Run.
Genau, ja, sollte man eigentlich denken. Und dann auf der anderen Seite kriegen sie aber ein paar sehr, 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 sehr gute Play-Designs. Dieses eine Big Play, ich glaube, es war auf Kylan Granson, dieser lange Ball. Minshew macht ein paar Plays. Minshew hat dann halt aber auch diesen Fumble in der Red Zone kurz vor der Halbzeit, wo jetzt die Awareness nicht so ganz da ist. Dann kriegen sie ein tolles Spiel von Michael Pittman hier in dem Fall, der einfach ein absolut konstantes Problem für diese Defense war. 16 Targets am Ende, inklusive ja der Game-Winner. Alec Pierce hat ein paar Plays, das kann die
Alec Offense Pierce hatte seinen ersten Saison-Touchdown und hatte danach den most cringe Jubel überhaupt. Hast du es gesehen?
Jubel habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
Er hat versucht, halt ins Publikum zu springen. Das finde ich immer, es ist immer ein bisschen awkward, wenn das nicht klappt. Hat nicht geklappt, aber ist danach noch zusätzlich mit seinen Stollen im Field-Goal-Netz hängen geblieben.
Ja, sehr gut.
Wirklich, sah nicht so glücklich aus in dem Moment.
Ja, gut. Aber wenn der halt so ein bisschen Deep Threat sein kann, und das war jetzt hier zum Beispiel ein Spiel, wo Josh Downs eigentlich keine Rolle gespielt hat, aber dann halt andere. So. Aber das meine ich halt. Colts sind schwer vorherzusehen, was sie machen, was passiert. Jetzt haben sie 4 Siege in Folge. Und okay, die waren halt Panthers, Patriots, Bucks und Titans, was jetzt das Bild nicht unbedingt klarer macht, was die Colts angeht. Aber die nächsten Spiele, Cincinnati, dann Pittsburgh, das könnte ein ultra wichtiges Spiel im Wildcard-Rennen werden übernächste Woche. Dann die Falcons, das kann man gewinnen, die Raiders, das kann man gewinnen und dann Houston zum Abschluss. Also die Colts sind mittendrin im Wildcard-Rennen und die Chance, dass die in die Playoffs kommen, wir müssen gleich mal noch kurz auf die AFC, auf die anderen Teams gucken, aber die Chance, dass die reinkommen, die ist nicht so klein, ehrlich gesagt.
Ja, die ist nicht klein, aber wie gesagt, also da wird jeder Patzer oder jeder Patzer könnte bestraft werden. Wir haben noch, ich habe sie ja schon zumindest ohne Namen erwähnt, die anderen Teams, die 7 Siege haben. Die Steelers, geht die Formkurve nicht unbedingt in die richtige Richtung. Gerade dann mit der Kenny Pickett-Verletzung.
Ich wollte sagen, Kenny Pickett. Ja. Pickett klingt auch so, als könnte das was sein, was 3 Wochen vielleicht ist, so in der Range. Also es wird jetzt schon spekuliert, ob er vielleicht Woche 18 zurückkommen könnte. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich 4 Wochen, 3 Wochen mit Trubisky. Oh. Korrekt. Wieder nötig.
Ja, ich war perfekt vorbereitet. Die Browns, ähnliches Bild. Auch da geht die Formkurve krass nach unten. Also die beiden könnten noch rausfallen. Die Texans und die Colts dann in Lauerstellung, beziehungsweise die Colts, da stand ja, jetzt eh schon drin. Ja. Die Broncos noch mit drin. Klar, die haben jetzt einen herben Rückschlag erlitten, aber war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die Broncos sind raus. Und dann gibt's ja auch noch die Bills.
Nee, ich wollte es gerade sagen. Die Bills habe ich hier auf dem Zettel. Die Bills habe ich noch nicht aufgegeben. Ich habe einiges an Kritik bekommen, weil ich sie im Power-Ranking noch recht hoch hatte, diese letzte Woche. Mhm. Die hatten natürlich Bye-Week, also da hat sich jetzt an deren Einschätzung nicht viel geändert, aber die sind für mich noch mittendrin. Wir haben Colts und Texans, darf man nicht vergessen. Die Colts haben das erste Spiel gewonnen gegen Houston. Das heißt, deswegen sind sie im Moment bei gleichem Rekord vor den Texans. Sollte in Woche 18 spielen diese beiden Teams gegeneinander. Das könnte ein Entscheidungsmatch werden. Vor allem, weil die Colts halt ja bis dahin sogar ein Spiel, also einen Sieg weniger haben könnten. Wenn sie dann gewinnen gegen Houston, gleichziehen, haben sie die Texans, weil sie den direkten Vergleich gewinnen, gehen sie an den Texans vorbei. Steelers und Browns verlieren eben beide, hast du gerade gesagt. Und das heißt eben, die Bills, wenn sie jetzt aus ihrer Bye zurückkommen, ein Spiel hinter den Wildcats. Die können jetzt mit natürlich Chiefs und Cowboys als nächstes, sondern zwei Brocken. Davon müssen sie eins gewinnen, idealerweise gegen Kansas City, um in der Conference zu gewinnen. Danach Chargers, Patriots, Dolphins. Das ist nicht abzuschreiben. Und ich glaube, dass Buffalo noch mal hier reinkommt. Ich habe es durchgetippt tatsächlich mal. Ich bin am Ende gelandet in der Reihenfolge, was die Wildcard-Seeds angeht. Houston 5, Buffalo 6, Colts 7. Da bin ich drauf gelandet. Die Steelers fallen raus mit Trubisky und die Browns. Wir hätten die Browns hier als Thema wahrscheinlich gehabt, wenn die das irgendwie gewonnen hätten gegen die Rams. Joe Flacco hat sich da beachtlich geschlagen. Das ist absolut der richtige Move, zu Flacco zu gehen. Aber die haben halt die nächsten 3 Wochen unter anderem Jacksonville und Houston. Ja. Dann noch die Jets zum Abschluss. Später und die Bengals dann. Ich glaube,
das Problem für Buffalo, also ich will die natürlich nicht abschreiben, das Problem für Buffalo ist in meinen Augen folgendes. Du hast gegen die Broncos verloren und hast jetzt 2 sehr schwierige Aufgaben plus die Dolphins noch hinten raus. Und die Broncos haben zwar noch die Lions, aber ansonsten 2-mal die Chargers, die Patriots und die Raiders. Und wenn du halt nicht mehr Siege holst als die Broncos, wirst du nicht vor den Broncos landen.
Das stimmt, ja. Ja,
und das finde ich, und das Szenario kann ich mir nur schwer vorstellen mit dem Unterschied, was die Stärke oder die kommenden Aufgaben angeht.
Also in der Prediction ist natürlich, ich bin wahrscheinlich positiver bei den Bills als die meisten. Das heißt, in dem Szenario gebe ich ihnen halt diesen Sieg gegen Kansas City kommende Woche, was aber, glaube ich, auch ein enges Spiel ist. Also ich glaube, das können absolut beide gewinnen. Und ich bin halt skeptischer bei Denver, glaube ich, als der Konsens. Ich meine, die haben das richtig eng gemacht dann gegen Houston noch am Ende. Ich traue dem Braten nicht in Denver. Und ich könnte mir bei den Broncos eher vorstellen, dass die noch so 2-mal blöd verlieren, dass die irgendwie gegen die Chargers und die Raiders irgendwie blöd verlieren, so 2 doofe Niederlagen sich noch holen.
Ja, das wird, wie gesagt, sehr spannend die kommenden Wochen. Und ich weiß nicht, wie spannend das Monday Night Game heute Abend wird oder heute Nacht wird, aber da müssen wir noch kurz drüber sprechen. Können wir, glaube ich, relativ kurz abhaken, weil die Luft ist so ein bisschen raus, leider. Also,
ja,
die
das sah so schön aus, gell? Das sah so ein schön Spiel aus vor 4 Wochen.
Ja, genau das Gleiche habe ich mir auch notiert. Die 8-3 Jaguars spielen gegen die 5-6 Bengals. Die kommen gerade aus 3 Niederlagen in Folge. Und in Bestbesetzung, a.k.a. mit Joe Burrow, wäre das ein ultra wichtiges, spannendes AFC-Playoff-Slash-Wildcard-Matchup. Aber da ist halt so ein bisschen die Luft raus, weil auch aus dieser Bengals-Offense die Luft halt ganz gut rausgegangen ist jetzt die letzten Wochen. Wie skeptisch gehst du in dieses Matchup aus Bengals-Sicht?
Aus Bengals-Sicht sehr skeptisch. Ich dachte jetzt, du fragst aus Jaguars-Sicht Stolpergefahr. Aus Bengals Sicht gehe ich, ja, ich glaube, da ist nicht viel da ist nicht viel, wo ich Vertrauen drauf habe, dass sie das gewinnen können. Weil, also es tut mir ja fast ein bisschen weh, das zu sagen, nach meiner Bengals-DJ Reader-Beziehung der letzten Saison. Aber das ist ja ein mögliches Get-Right-Spiel für das Jaguars-Run-Game, ehrlich gesagt. Das bisher super unzuverlässig ist, zu sehr von Big Plays lebt, keine wirklich erkennbare Identität hat, auf die sie sich stützen können im Run-Game. Die Bengals sind auf Platz 27 in defensiver Rushing-Success-Rate. Gegen diese Defense kann man den Ball laufen, haben wir die letzten Wochen regelmäßig gesehen. Mal die letzten Spiele, um es mal in Total-Stats mal zu sagen, die Ravens sind für 157 Yards gelaufen gegen die Bengals bei fast 6 Yards pro Run, die Steelers für 154, die Texans für 188. Das ist schon ein Trend, der jetzt nicht ganz neu ist für diese Bengals-Defense. Und das könnte so ein Spiel sein, in dem Jacksonville vielleicht ein bisschen mehr am Boden macht. Travis Etienne soll ja spielen, ist angeschlagen. Und der Pass-Rush ist jetzt ja für Cincinnati auch mittlerweile so ein bisschen eingeschlafen. Trey Hendrickson ist angeschlagen. Ich meine, Jacksonville hat hier und da Probleme in Protection. Aber ich weiß nicht, wenn der Gegner halt dauernd für 5-6 Yards läuft, dann ist es halt auch schwer, in klare Passing-Situationen zu kommen und in Dropback-Situationen zu kommen. Und dann ist es für den Pass-Rush auch schwieriger. Und der dritte Teil halt für die Defense ist die Safety-Geschichte. Nick Scott mittlerweile gebencht, durch Jordan Battle ersetzt. Das ist ein enormer Drop-Off im Vergleich zu dem, was sie die letzten Jahre halt hatten mit Von Bell und Jesse Bates. Und ich glaube, das wird Jacksonville, vor allem wie diese Offense mittlerweile spielt, ja, diesen ganzen tiefen Crossern, Calvin Ridley auch aus dem Slot in andere Routes mal laufen lassen. Ich glaube, da wird einiges möglich sein für diese Offense hier.
Ja, ich will erst mal sehen, dass die Jaguars gut laufen können, den Ball gut am Boden bewegen können. Aber ja, durch die Luft. Also, das war bisher ja eigentlich ein Auf und Ab, was die Jaguars Offense angeht. Aber wie du schon angesprochen hast, wir haben es ja auch in den Previews mehrfach thematisiert, dass sie da schon ein paar Anpassungen gemacht haben und sich da dann auch verbessert haben, strukturell. Und dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig, da aus Bengals Sicht mitzuhalten. Die Jaguars sind mit 10 Punkten favorisiert. Das ist natürlich ordentlich. Aber wie gesagt, die Hoffnung ist nach den letzten Auftritten der Bengals halt doch eher gering.
Ja, ist natürlich auch die Bengals Offense, die dazu beiträgt. Aber selbst wenn die Bengals Defense es vielleicht einigermaßen eng halten könnte, Jake Browning ist halt ein Mid-Level-Backup-Quarterback irgendwo. Und das merkt man natürlich gerade bei einer Offense wie die der Bengals, die sehr, sehr abhängig vom Quarterback ist. Und die Jaguars sind halt defensiv, die stoppen den Run sehr, sehr gut. Darauf liegt ja auch ein klarer Fokus schematisch in dieser Defense. Und das werden sie hier auch machen, denke ich. Und dann halt Browning in lange Second Downs, Third Downs bringen. Und dann ist das natürlich eine ganz, ganz schwere Aufgabe mit so einem Quarterback. Die Higgins wird zurückkommen diese Woche. Das gibt ihnen zumindest noch mal so einen Playmaker, der so ein paar Momente, ein paar Plays einfach machen kann. Aber darüber reden wir dann, denke ich, im Endeffekt auch so vielleicht ein paar Big Plays. Vielleicht kannst du so das Spiel ein bisschen eng halten, die Jaguars ein, zwei Mal überraschen. Mehr traue ich halt dieser Offense irgendwie nicht mehr wirklich zu. Und umso weniger, weil man ja hier davon ausgehen muss, dass sie an der Line of Scrimmage dann auch verlieren werden.
Ja, also die Jaguars, großer Favorit gegen die Bengals heute Nacht im Monday Night Game. Das ist dann der Abschluss des 13. Spieltags in der NFL. Wir hören uns am Donnerstag wieder mit einer Preview auf Woche 14 dann schon. Und ansonsten, wenn du nicht noch was auf dem Zettel hast, würde ich das Ganze hier beenden wollen.
Ich glaube nicht. Ja, viel Spaß heute Abend. Und ja, bereitet euch schon mal seelisch und moralisch drauf vor, da ist der Night Game Steelers
Patriots. Viel Spaß heute Abend. Was glaubst du, wie viele Leute bleiben wirklich dafür wach? Also Jaguars-Fans könnte ich verstehen. Ja. Bengals-Fans weiß ich nicht und alle anderen eher nicht.
Dann halt viel Spaß morgen früh beim Nachschauen, beim morgendlichen Kaffee.
So, da fühle ich mich angesprochen. Da kann ich
Aber sag mal so, was glaubst du, was schauen mehr Leute in Deutschland live? Jaguars gegen Bengals am Montagabend oder Steelers gegen Patriots am Donnerstag?
Steelers gegen Patriots.
Glaube ich, dass ich auch, ja.
Easy, weil die haben viel größere Fanbases in Deutschland. Und Fans, das habe ich jetzt auch nach 5 Jahren Podcast so mitbekommen, ist es dann letztendlich auch wurscht, dass das kein unterhaltsames Spiel wird. Da sind wir halt so ein bisschen, also wir wollen unterhaltsames, schönes Offense-Spiel. Viele Fans freuen sich auch über ein dreckiges Kampfspiel. Hauptsache, man gewinnt es am Ende. Ist so mein Eindruck.
Das ist auch schön. Ne? So soll es auch sein.
Eben. Das war's für heute. Wir hören uns spätestens am Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.